Guten Abend, auch von meiner Seite. Heinrich, du sagtest, innerhalb von 12 Stunden hat man sich in eine sozusagen andere Welt versetzt. Ich dachte an eine kurze Begebenheit. Gestern Abend saßen wir mit Brüdern, waren mit Brüdern zusammen aus Hohenlohe und hatten eine sehr gute brüderliche Gemeinschaft, wie so oft, und dann zum Schluss gebetet zusammen. Und nach dem Gebet war es leise, es war still, und plötzlich sagt jemand aus dieser Reihe: Guck mal, wie schnell man sich in eine andere Welt versetzen kann. Im Gebet geht es noch schneller. Und irgendwie jeder konnte das so gut nachvollziehen. Aus diesem Jetzt Fragen, eine nach dem anderen, und dann plötzlich vor dem Thron Gottes zu erscheinen und Anliegen vor ihm bringen. Oder als wir jetzt gebetet haben, Indien, Benny ist schon runtergegangen, aber Indien, wie schnell auf die andere Hälfte der Erdkugel versetzt und für Verfolger und unsere Geschwister in diesem Land gebetet. Das ist das Vorrecht, was wir haben. Ja, und an diese Vorrechte werden wir auch in diesem weiteren Text erinnert, den wir gleich zusammen lesen werden aus dem ersten Petrusbrief. Wir sind immer noch im ersten Kapitel unterwegs, wo Petrus die Empfänger daran erinnert, wofür wir sie danken können. Und das hatten wir gestern noch, letzten Mittwoch mit Jakob nochmal uns vor Augen gehalten und einfach nochmal uns daran erinnert, wofür wir loben können. Und einfach, dass Gott Menschen erwählt hat vor der Grundlegung der Welt. Und Gott sagt: Ich habe euch erwählt zum Gehorsam und zur Reinigung. Das ist die Erwählung. Und Gott hat uns wiedergeboren gleichzeitig, um Hoffnung zu haben. Gott hat uns wiedergeboren, um ein Erbe zu bekommen, was im Himmel aufbewahrt wird. Und Gott hat uns wiedergeboren, um zu einer Rettung, in die Propheten reinschauen wollten, aber die konnten das nicht begreifen. Sie haben es geschrieben, aufgeschrieben, was Gott ihnen sagte, aber zu begreifen war das zu viel, zu groß. Und die zweite Hälfte der Stunde haben wir uns mit der, oder der Zeit, letzten Mittwoch hatten wir uns mit der Frage beschäftigt, weil wir hatten ja den Vers 13 uns angeguckt und mit dieser Herausforderung: Seid nüchtern, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung und hofft völlig auf die Gnade. Ja, könnt ihr euch erinnern vom letzten Mal? Hofft völlig auf die Gnade, die Jesus und seine Offenbarung uns, oder durch die Offenbarung Jesu uns gegeben worden ist. Und die Frage war: Wie geht das, zu hoffen? Ja, wie ist das möglich, ganz praktisch auf diese Gnade zu hoffen? Wie kann ich hoffen? Wie soll ich hoffen? Und wir hatten uns das in diesem Vers 13 angeschaut. Einmal nicht schwärmerisch zu sein, könnt ihr euch erinnern. Wenn wir versuchen, Dinge dieser Welt mit den Geschehnissen, die noch in der Zukunft ausstehen, zusammenzubringen, zusammen zu vermengen. Zum Beispiel Tod, Krankheit, Leid aus unserem Leben wegzudenken, was Gott nie so versprochen hat. Und die Bibel warnt und sagt, wir sollen nüchtern sein, nicht schwärmerisch. Und gleichzeitig umgürtet haben die Lenden eurer Gesinnung, auf unsere Einstellung achten, weil Gott uns so viel geschenkt hat. Aber je mehr ich den Text las, umso mehr war ich überzeugt, dass auch der nächste Vers davon spricht oder eine Antwort gibt auf diese Frage. Und das setzen wir dann einfach fort. Wie soll ich auf diese Hoffnung, auf diese Gnade hoffen? Wie kann das im Alltag geschehen? Hofft völlig auf die Gnade, lasen wir in Vers 13 und lesen jetzt in Vers 14 bis 16 weiter. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, falls ihr die einblenden werdet. 1. Petrus 1, Abvers 14. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig, sagt Gott. Die Frage, die im Raum steht, wie soll ich hoffen? Und die grammatische Form in diesem weiteren Vers, als ich das mir genauer angeguckt habe, dann merkte ich, dass dieses und passt euch nicht den Begierden an, eine Fortsetzung von den Worten davor ist. Man kann es auch anders formulieren, indem ihr euch nicht den Begierden anpasst, die früher in eurer Unwissenheit, in eurem Leben geherrscht haben. Die Aufforderung ist, hofft auf die Gnade. Gott hat Gnade gebracht. Durch die Offenbarung Jesu ist uns Gnade, und Gnade brauchen ganz besonders Versager, Gnade etwas, was ich nicht verdient habe, und Menschen, die einfach müde sind, Gnade im Sinne der Kraft für den Alltag. Und das brauchen wir, und die Bibel lehrt uns, hofft darauf, und der Vers 14 setzt diesen Gedanken fort, indem ihr euch nicht indem ihr als Kinder des Gehorsams euch nicht den Begierden anpasst, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Auf diesen Gedanken wollte ich etwas stehen bleiben. Einmal dieses Wort, passt euch nicht an. Es ist sehr interessant, das Wort wird zweimal im Neuen Testament gebraucht, nur zweimal. Das erste Mal in Römer 12 wird dieses gleiche Wort gebraucht, in Römer 12. Vielleicht können wir uns die Stelle aufschlagen. Römer 12, ich glaube Vers 2. Ich schlage das auch mal auf. Da wird dieses gleiche Wort gebraucht im folgenden Zusammenhang. Paulus sagt, was er alles davor geschildert hat, von den Tiefen unserer Sünden, unseres Sündenfalls und nach der Größe der Rettung, die durch Jesus Christus möglich war, beginnt der Vers 12, genau, vielleicht Vers 1, auch Kapitel 12, Vers 1, wenn du auch einblendest, danke. Ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als Opfer. Wenn das so ist, dann ist das das einzig Vernünftige, sagt die Bibel, was ihr machen könnt, lehrt Paulus seine Empfänger, dass ihr euren Körper, was Gott euch gegeben hat, Gott zum Opfer gibt. Und das ist der vernünftige Gottesdienst. Und dann Vers 2, und nicht gleichförmig werdet dieser Welt, sondern verwandelt werden. Und hier ist dieses Wort wieder gebraucht, gleichförmig sein. Und das kommt aus einem Bereich, wo man zum Beispiel, man braucht einen Stempel, um Münzen zu prägen. Wir kennen das, wenn man so bei, ihr wart jetzt unterwegs, wenn man auch irgendwo unterwegs ist, Berlin, München, da gibt es an sehr bekannten, berühmten Stellen, gibt es oft so ein, ein Prägeautomat, ja, und dann steckt man einen Cent rein, oder 2 Cent, und dreht man eine Kurbel und schon wird ein Stempel, meistens irgendwas, was diese Stadt oder diese Stelle, die man jetzt hier gerade anschaut, wo ein Stempel als Erinnerung an diese Stelle oder diese Stadt auf dieses Geldstück eingeprägt wird. Und schon ist die alte Prägung weg. Man sieht es noch kaum, irgendwas, was an einen Cent erinnert, sondern da ist eine ganz neue Prägung da. Man hat dieses 1-Cent-Stück hat man neu geprägt, eine Form draufgesetzt, eine Form, die etwas vorgegeben hat und somit ist dieses Geldstück so neu geprägt worden. Und hier heißt das, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Die Welt wird immer bestrebt sein, uns einen Stempel zu setzen, dass wir in eine bestimmte Richtung denken. Die Welt, geprägt vom Feind, hat immer nur die eine Richtung. Und der Feind will unser Leben, unsere Bedürfnisse, unsere menschlichen Bedürfnisse nach seinem Stempel prägen, dass sie in eine Richtung ausgerichtet sind, so wie er das möchte. So, und dieses gleiche Wort wird hier gebraucht und wieder in Bezug auf Bedürfnisse, auf Lust oder Begierde steht hier. Lasst euch nicht als Kinder des Gehorsams, lasst euch nicht von den Begierden, ich sage es mit eigenen Worten, prägen, formen, die die Welt euch aufsetzen will, das Denken dieser Welt, wie es früher in eurer Unwissenheit geschah. Begierden. Ich dachte, muss ich sagen, wahrscheinlich bis gestern, vorgestern, dass dieses Wort in der Bibel immer nur negativ gebraucht wird, musste mich aber des Besseren belehren lassen, dass es nicht so ist. Begierde spricht in sich nach einem, bedeutet einfach das Wort an sich, bedeutet ein ganz, ganz starkes Verlangen, Lust, einfach ein Verlangen nach etwas. Und das wird auch sehr positiv gebraucht, mindestens zwei Stellen. Lukas 22, 15, können wir zusammen aufschlagen. Lukas 22, 15. Und da habe ich sehr gestaunt, das wird auf unseren Herrn Jesus bezogen, dieses Wort. Und Jesus sagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Ich habe ganz starke Lust daran gehabt. Ich habe ein ganz starkes Verlangen danach gehabt. Wonach hat Jesus sich gesehnt? Dieses Passamahl mit euch zu essen, mit den Jüngern. Merken wir, das Wort an sich, Lust, Verlangen, ist nicht an sich grundsätzlich negativ. Oder Paulus gebraucht das auch im Philipperbrief. Ich habe Lust, sagt er, abzuscheiden, schon jetzt bei Jesus zu sein. Nicht mehr im Körper, nicht mehr kämpfen zu müssen. Aber es ist besser für euch, schreibt er an die Empfänger, dass ich noch bleibe und euch diene. Ja? Das Wort hier als Begierde übersetzt, an sich Lust, starkes Verlangen, etwas zu tun, etwas zu haben, etwas zu erlangen. Aber meistens, und es wird auch hier und da neutral gebraucht, ohne Bewertung, aber meistens und gerade dann, wenn es im Zusammenhang mit der menschlichen Natur als Menschen, wenn das Wort damit im Zusammenhang gebracht wird, dann ist es immer negativ gebraucht. Aber wir haben uns den Sinn nochmal vor Augen geführt, ein ganz starkes Verlangen, etwas zu tun, etwas zu haben, aber jetzt ein Verlangen, das von der fleischlichen, von der sündigen Natur geprägt ist, gesteuert wird, was der Feind nutzt, um uns Menschen zu beeinflussen. Wenn wir uns die Seele eines Menschen anschauen, dann ist es ja, die Seele eines Menschen ist ja das, was der Mensch sein Denken, sein Fühlen und seine Entscheidungsfähigkeit, das Ich des Menschen, das Zentrum unserer Persönlichkeit. Und die Bibel lehrt uns, dass der Feind möchte sich in der gefallenen Natur, in der wir leben, als sündige Menschen, er möchte sich des Fleisches, der menschlichen Natur bedienen, unseren fleischlichen, menschlichen Bedürfnissen möchte er sich bedienen, um unsere Persönlichkeit, unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen zu beeinflussen. Und Gott gebraucht den einen anderen Kanal. Er möchte uns beeinflussen durch den Geist, der wiedergeboren wurde, als wir uns bekehrt haben. Die Bibel sagt, ihr wart tot früher, aber nun sind wir lebendig geworden. Gott hat uns wiedergeboren und er möchte uns durch den Geist beeinflussen. Und das gibt eine Antenne zu Gott und das ist Glaube, indem wir das glauben, was Gott sagt. Und hier lasen wir, lasst es nicht zu, als Kinder des Gehorsams. Die Bibel gebraucht oft dieses Wort, als Söhne, als Kinder, zum Beispiel des Zorns oder sogar Kinder des Todes oder Kinder des Ungehorsams. Wir wissen, wie stark Kinder von ihren Eltern geprägt sind, ob sie es wollen oder nicht. Und ich weiß nicht, ob Jugendliche ihr das schon gemerkt habt, aber je älter man wird, merkt man, gewisse Dinge, die mir nicht gefallen haben, die habe ich mir immer gewünscht, das werde ich anders machen. Und ich werde älter und ich merke, ich mache das genauso, wie es mir, wie ich damals nicht wollte. Merken wir das? Und wir müssen Buße tun. Wir werden geprägt, ob bewusst oder unbewusst. Und daher dieser Begriff Kinder des Gehorsams. Wenn Kinder des Gehorsams geprägt vom Gehorsam, denn wir lasen ja auch, Gott hat uns für zwei Dinge erwählt, damals vor der Grundlegung der Welt. Einmal zum Gehorsam, damit wir ihm gehorchen und gereinigt werden, besprengt mit dem Blut Christi. Und hier dieser Appell als Kinder des Gehorsams, als Erinnerung, als Kinder des Gehorsams. Lasst euch nicht von dem Feind prägen, den Stempel von ihm aufsetzen, so wie man eine schon beschriebene Münze nochmal neu prägen kann und eine andere Form draufsetzen, draufprägen kann und schon sieht es dieses Ein-Cent-Stück nicht wie ein Cent-Stück, sondern wie die Großstadt München aus mit einem bestimmten Gebäude in dieser Stadt. Die Bibel ruft, lasst euch nicht von den Begierden prägen, sondern, so ich lese weiter, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Heilig, wir haben das oft hier in diesen Zeiten gehabt, natürlich heilig als rein, unsträflich, aber heilig auch als abgesondert. In eine Tasse Kaffee werden wir nie Altöl reinkippen. Das macht man nicht, das geht nicht. Die Tasse Kaffee ist geheiligt für einen Kaffee und Tee. Sie wird nicht für andere Zwecke gebraucht. Ich sage es einfach sehr, sehr menschlich, sehr. Aber so ruft uns die Bibel, wie Gott heilig ist und rein und abgesondert, so sollt auch ihr in eurem Leben heilig sein. Daher hofft völlig auf die Gnade, indem ihr euch nicht von den Begierden prägen lässt. Eine Stelle aus dem ersten Johannesbrief, die das nochmal genauer aufschlüsselt, ist im zweiten Kapitel, Verse 15 und 16. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Die Welt aber vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Sehr bekannte Stelle, aber ich will uns einfach nur noch mal dran erinnern. Tun will im Die Bibel spricht das sehr oft in vielen Stellen der Bibel, dass oft ist es der Bereich der Sexualität, wo auch wir gläubige Menschen von der Begierde, von der Lust fortgerissen werden. Und die Bibel setzt hier keine Altersbegrenzungen ein. Es geht nicht nur so den jungen Menschen, sondern die Bibel spricht einfach, es ist möglich, dass diese Begierde dein Leben prägt und dich beeinflusst und der Feind dich in Unreinheit ziehen möchte in diesem Bereich. Oder die Begierde der Augen, das, was meine Augen haben wollen, an etwas anhäufen. Die Bibel spricht sehr viel darüber, dass es gefährlich ist, zu häufen. Und die Bibel spricht sehr deutlich über Geiz, über die Sünde der Habsucht und so weiter, Begierde der Augen und Hochmut des Lebens, etwas sein zu wollen, hochmütig, stolz sein zu wollen. Es ist auch eine Gefahr, in der wir uns auch als gläubige Menschen wiederfinden können. Wie können wir völlig auf die Gnade Gottes hoffen, indem wir als Kinder des Gehorsams, denen die Worte gelten, die wir vorher gelesen haben, uns nicht prägen lassen von den sündigen Lüsten, die vom Feind her kommen, sondern von Gott her und uns heiligen lassen, wie er heilig ist. In dem Zusammenhang hat mich das die Tage beschäftigt, aus der katholischen Kirche her kennt man die sieben Todsünden. So den Begriff habt ihr bestimmt gehört. Und ich habe so ein bisschen nachrecherchiert. Ich werde da jetzt nur ganz kurz stehen bleiben, nur das Streifen. Aber das hat nicht die katholische Kirche irgendwie ausgedacht oder sie formuliert, sondern das haben schon viele, viele Jahrhunderte davor unsere Glaubensväter mal formuliert und aufgestellt mit kleinen Korrekturen in der Zwischenzeit. Aber einfach die Bereiche der Anfälligkeiten, in denen wir geraten können, auch als gläubige Menschen. Ich wollte diese sieben Grundsünden, wenn man das so menschlich nennen könnte, nur nennen, kurz vorlesen und vielleicht hier und da kurz stehen bleiben. Einmal an erster Stelle der Stolz. Wo hat Sünde angefangen? Indem ein geschaffener Engel gesagt hat, ich möchte an Gottes Stelle sein. Und ist das nicht genauso eine Gefahr, wenn ich heute, hier und jetzt, mich über meinen Bruder oder über meine Schwester erhebe und verurteile und etwas sage über ihn, ein Urteil spreche, was eigentlich nur Gott zusteht? Ist es möglich, dass wir auch als gläubige Menschen von dieser Begierde fortgerissen werden, geprägt werden, stolz zu sein, überheblich zu sein in der Umgebung, wo wir uns befinden? Ich denke schon. Habsucht. Ist das eine echte Gefahr, in der wir alle uns befinden? Ich denke schon. Habsüchtig zu werden und das Vertrauen auf die Güter dieser Welt zu setzen, in der Gefahr stehen wir. Neid. Ist das eine Erbsünde? Ist das eine Begierde, die uns beherrschen kann, die uns formen kann, mein Leben formen kann? Ich denke schon. Und die Bibel warnt sehr eindeutig davor. Zorn. Je zornig zu sein. Sehr reizbar zu sein. Ist das eine Begierde, die mich beherrschen kann, die mich prägen kann? Ich denke schon. Unkeuschheit, Sünden im sexuellen Bereich. Ist das möglich, dass man da fällt, als junge Menschen, aber auch Menschen, die im fortgeschrittenen Alter sind? Ich denke schon. Und die Bibel lehrt und warnt uns, als Kinder des Gehorsams, lasst euch nicht prägen davor, sondern seid heilig. Völlerei im Sinne unkontrolliertes Essen und Trinken. Ist das eine Gefahr bei unseren vielen Feiern mit den vielen Kuchentischen? Ich denke schon. Kann das zu einer Sünde sein, die mich zwängt, die mich fängt, die mich bestimmt, dass ich mich nicht beherrschen kann? Ich denke schon. Und die Bibel spricht davon sehr eindeutig. Die Sünde der Faulheit, aufs geistliche Leben bezogen, in Bezug auf das Wort Gottes, ja, natürlich. Aber ich kann auch im Leben allgemein träge sein und das kann mein Leben bestimmen. Ich habe es nur sehr schnell gestreift. Aber hier lasen wir, dass und dieser Appell einfach angesichts dessen, was alles geschehen ist, was euch alles geschenkt worden ist, lasst euch nicht von der Begierde prägen. Und das Bild Gottes, was Gott in euer Leben hineingeprägt hat, lasst das nicht verändern, lasst nicht diese Begierden euch formen, sondern werdet heilig, wie Gott heilig ist. Und dann der nächste Vers, Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Vielleicht noch einen kleinen Nachtrag zu den Worten davor. Einfach auch von der Sonntagspredigt kommen, als wir später im Taufunterricht saßen und haben wir auch zu Nathalie, zu dir nochmal gesagt, ja, du warst dabei, als du dein Zeugnis erzählt hast, diesen Triumph Jesu Christi über die Mächte dieser Welt fortzusetzen. Gott hat das in dir getan und in den nächsten Sonntagen werden wir das weiterhören, wie Gott Leben verändert, wie Menschen sich zu ihm wenden und schon und sagen, ich habe Vergebung empfangen durch das Blut Jesu Christi. Und so dürfen wir, so wie wir angefangen haben, mit in diesem Glauben an Gott, so dürfen wir auch unser Leben weiter fortsetzen. Und es kann Situationen kommen, wo ich mich niederknie und bete, Gott, mein Körper gehört dir. Du hast ihn erlöst. Aber du siehst, wie ich gegen diese bestimmte Sünde immer wieder so stark von ihr angekämpft werde. Aber ich gehöre dir. Der Feind hat nicht den Anspruch auf mich, auf meinen Körper. Oder manchmal ist es auch mal dran, mit jemandem zusammen darüber zu reden und zu beten und sich auch von dieser Sünde abzusagen. Denn die Bibel lehrt sehr unmissverständlich, lasst den Feind nicht euer Leben prägen durch Lüste in eurem Leben. Sag, wenn es nicht in den Rahmen der Bibel hineinpasst, sag nein und sei bereit, erstmal zu leiden. Gott möchte dir dabei beistehen. Denn der Vater, lasen wir weiter, ihr ruft den Vater an, der ohne Ansehen der Person, wir werden Gott nichts vorzeigen können, keine Vorrechte oder sagen können, guck mal, ich war doch besser als der andere, ich habe mehr getan oder was auch immer. Ich werde Gott nichts vorweisen können, sondern wir lasen hier, der nach eines jeden Werk richtet. Um diesen Gott geht es, der uns nach unseren Werken richten wird. Was ist das Werk Gottes, das erste Werk Gottes, was wir Menschen tun können? Könnt ihr euch erinnern an das Gespräch Jesu mit den Pharisäern in Johannes 6, als sie ihn angegriffen haben? Sie hatten im Kapitel davor das Armbrot von Jesus bekommen. Und jetzt waren sie dabei, sie haben ihn gesucht und wollten das Frühstück haben am nächsten Morgen. Und Jesus sagt, ich bin nicht dafür gekommen, mit anderen Worten, um euch mit der täglichen Nahrung zu versorgen, in erster Linie. Und dann erklärt er ihnen, wozu er gekommen ist, und das drang aber nicht durch. Und dann sagt Jesus unter anderem, sie fragen ihn, was ist denn das Werk Gottes, was sie tun sollten? Könnt ihr euch erinnern, was Jesus ihnen sagte? Und das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt. Das ist das erste Werk Gottes, an den Sohn Gottes zu glauben, den Gott gesandt hat. Und so wie unser Leben mit der Bekehrung, mit dem Glauben angefangen hat, so lehrt uns die Bibel, so wird uns diese Herausforderung zu glauben bis an das Ende des Lebens begleiten. Gottes immer wieder in neuen Situationen meines Alltags werde ich herausgefordert und werde ich vor die Wahl gestellt. Jetzt, wem willst du glauben? Willst du mir glauben, fragt Jesus mich? Oder willst du so reagieren, wie du immer reagiert hast? Ich habe für dich bezahlt. Ich habe dich erlöst. Du gehörst mir. Und Jesus ruft uns und lädt uns ein, auch den Alltag, weiter in unserem Alltag, den im Glauben fortzusetzen. Auch dann, wenn wir mitten im Kampf stehen, denn der Feind wird das nicht lassen, uns immer wieder ansprechen zu wollen, durch das menschliche Wesen, durch unsere menschlichen Bedürfnisse. Aber Gottes Angebot steht und sagt, lässt du mich in deinem Leben deine Bedürfnisse zu stillen? Oder willst du die dann stellen, wenn der Feind zu dir kommt? Was hat der Feind in damals mit Jesus getan? Der hat ihn genauso angegriffen. Jesus, du bist hungrig? Hier, ich kann es dir anbieten. Ich kann deinen Hunger sofort stillen. Ich biete dir es dann. Mach doch Steine zu Brot und dann hast du keinen Hunger mehr. Und Jesus sagt, nein, nicht du wirst meinen Hunger stillen, sondern meine Speise kommt von Gott her. Wir leben nicht vom Brot allein. Und so weiter. Das war die Reaktion Jesu auf die Versuchung. Und daher hofft völlig auf die Gnade. Gottes Gnade ist da für Versager und für Menschen, die wenig Kraft haben. Gnade für jeden Tag. Aber Jesus fordert uns heraus und wird uns auch unser Werk beurteilen und in erster Linie das Werk des Glaubens. In meinem Leben, in verschiedenen brenzlichen Situationen, inmitten in einem Gespräch mit meinem Ehepartner. Und Jörn, wie wirst du jetzt reagieren? Willst du jetzt den Beleidigten spielen und aufhören zu reden, anfangen zu schweigen? Oder machst du so, wie ich dir sage? Und in dieser Herausforderung werden wir immer wieder stehen, in unserem Alltag. Ob mit unserem Partner, ob mit Kindern, ob mit meinem Bruder in der Gemeinde, immer wieder. Oder mit meinem Vorgesetzten, haben wir eben gehört, oder meinem Chef. Immer wieder, wie willst du handeln? Und die Bibel lehrt uns, seid heilig. Lasst euch nicht von der Welt prägen. Gott selber möchte uns prägen. Wir lesen weiter, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Dieses Wort wandelt wird hier immer wieder gebraucht auch und meint in erster Linie in eurer Einstellung, in eurer Einstellung, haltet daran fest, wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, in Ehrfurcht, denke ich mal, könnte man das hier so nennen, Fremdlingschaft als Gastarbeiter in einem fremden Land, als Flüchtling, der keine Rechte, Flüchtlinge in Deutschland haben sehr, doch verhältnismäßig viele Rechte, aber in den meisten Ländern der Welt ist es anders. Komm da mal hin als Fremder und lebe in einem Land, wo du keine Bürgerschaft hast und keine Rechte hast. Und so lädt die Bibel ein, gläubige Menschen, wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, in Ehrfurcht von Gott. Und dann wird weiter erklärt, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Ich lese den Vers 18 in Kapitel 1. Nicht mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus, vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden, um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Dazu lädt uns die Schrift ein und es wird hier nochmal wieder erklärt, genauer erklärt, was das Herzstück unseres Glaubens, unserer Hoffnung ist. Und die Richtung wird nochmal genannt, euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet. Er hat alles getan. Er hat alles bezahlt, nicht mit Silber oder Gold sind wir erlöst worden von dem nichtigen Wandeln, den wir, hier steht das, von den Vätern von dem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Darf ich nochmal an dieses Bild erinnern? Den Menschen, der das Lamm zum Opfer führt. Er, der Sünde in seinem Leben merkt, die Hände auf den Kopf des Lammes legt. Und die Bibel sagt, dass derjenige, der das tat, er sollte seine Sünden bekennen auf das unschuldige Tier. Er sollte die Schuld, seine Vergehen bekennen, und das Messer lag daneben. Und dieses Tier sollte sterben. So brauchte Gott, oder so wusste Gott, dass wir Menschen diese Lektionen brauchen, um das Ausmaß der Sünde erstmal verstehen zu können. Dass jemand, der unschuldig ist, die Schuld auf sich nehmen muss, um irgendwie Vergebung zu bewirken. Und so hat Jesus das getan, als das unschuldige Lamm Gottes, ohne Fehler, ohne Flecken, vor der Grundlegung der Welt, genauso wie er uns erwählt hat vor der Grundlegung der Welt, so ist auch er vor der Grundlegung der Welt erkannt worden, am Ende der Zeit geoffenbart zu werden, um euretwillen, die ihr an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Wir haben gehört am Sonntag, Jesus setzt den Siegeszug fort. Der Feind ist besiegt und er muss in diesem Triumphzug vor den Augen der ganzen Mächten der irdischen, unterirdischen und der Engelwelt, himmlischen Welt, wird dieser Triumphzug fortgesetzt. Aber der Feind tut noch immer so, als wenn er alle Geschicke, alle unsere Geschicke in der Hand hat. Aber die Bibel lädt uns ein, als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht danach an. Was wird mich, was wird unsere jungen Menschen oder uns, die wir fortgeschritten sind, am meisten von der Sünde fernhalten? Natürlich die Ehrfurcht vor dem Herrn, aber auch die Erinnerung daran, was hat es ihm gekostet, meine Schuld auf sich zu nehmen. Und er lädt mich ein, als Kind, als Sohn des Gehorsams, mich nicht von den Lüsten dieser Welt prägen zu lassen, sondern von Gott heilig zu leben in meiner Einstellung, in meiner Einstellung als Fremdling, in Ehrfurcht vor Gott zu sein und das nicht zu vergehen, nicht zu vergessen, wie und auf welchem, mit welchem Preis unsere Rettung erkauft worden ist. Wollen wir noch zusammen beten und dem Herrn dafür danken? Danke für die Erinnerung, zu der du uns rufst und uns Mut gibst, so zu glauben und daran zu denken, völlig auf deine Gnade zu hoffen. Danke, dass du uns auch erklärst, wie wir das im Alltag tun können. Danke, Herr, dass deine Gnade groß genug ist, um vergeben, um wiederherzustellen, um uns wieder hochzuheben, um uns wieder sauber zu waschen. Aber deine Gnade ist auch groß genug, um uns Kraft zu geben, im Alltag gegen die Sünde zu kämpfen, uns Mut zu geben in der Ehrfurcht vor dir, nicht von der Welt, nicht von den Lüsten dieser Welt, in welchem Bereich auch immer, sondern von dir geprägt zu werden, von deinem Wort, im Gehorsam, als Kinder des Gehorsams uns dir unterstellen und in Ehrfurcht vor dir zu wandeln. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Gott segne uns im Alltag, im Frieden des Herrn, gehen wir auseinander.